Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Das 19. Jahrhundert war in Frankreich, nicht nur, aber besonders dort, das Jahrhundert des großen Gesellschaftsromans. Die Autoren, denn es waren meist Männer, wandten sich ab von den fantastischen, romantischen Geschichten und dem zu, was sie um sich herum wahrnahmen. Honoré de Balzac, Victor Hugo, Gustave Flaubert, Émile Zola, sie alle erneuerten das Genre, schrieben realistische Romane, die sich auch an den gesellschaftlichen Konventionen und an den Herrschenden rieben. Der Franzose Jules Vallès ging noch weiter als seine Zeitgenossen. Er war Mitglied der Pariser Kommune, floh, lebte eine Zeit lang im Londoner Exil, wurde in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Seine sozialen und politischen Kämpfe begleitete Vallès mit entsprechenden journalistischen und literarischen Texten. Man kann ihn ein bisschen mit Georg Büchner oder Franz Jung vergleichen. Vallès autobiografische Romantrilogie Jacques Ventras erschien zwischen 1879 und 86, wurde in Frankreich ein großer Erfolg. Auf Deutsch legt der Merz Verlag nun eine Neuausgabe vor. Der dritte Band, Die Revolte, ist gerade erschienen. Enno Stahl über Jules Vallès und die Jacques Ventras Trilogie.
In Frankreich ist Jules Vallès ein Klassiker. Zu Lebzeiten verfemt, hatte die Grande Nation sich schon bald mit dem unbequemen Literaten und Revolutionär arrangiert. In Deutschland tut man sich schwerer mit diesem radikalen Linken, der maßgeblich an der Pariser Kommune beteiligt war. Das, obwohl seit Ende des Zweiten Weltkriegs immer wieder Übersetzungen seines Hauptwerks, der Jacques Ventras-Trilogie, erschienen in Ost und West. 1979 brachte der Merz Verlag das Werk in der Übertragung von Christa Hunscher heraus, die man getrost als herausragend und zeitlos bezeichnen kann. Sie liegt auch der aktuellen Neuedition der Trilogie im Merz Verlag zugrunde. Der erste Teil, Das Kind, behandelt Vallès' harte Jugend. Die klassisch-philologische Ausbildung erfuhr er als Tortur. Er musste zudem schwere Misshandlungen von seiner Mutter ertragen. Im zweiten Band, Die Bildung, beschreibt er sein Leben als Bohemien und Hungerleider in Paris. Im jüngst erschienenen dritten Teil, Die Revolte, verdingt er sich als Hilfslehrer in der Provinz. Doch er eckt an, einmal mehr, und verliert auch diesen Job.
Da stehe ich von Neuem auf dem Pariser Pflaster, mit 40 Francs in der Tasche, überworfen mit allen Fakultäten Frankreichs und Navarras. Wohin mit mir? Ich bin nicht mehr der gleiche Mann. 8 Monate Provinz haben mich verändert. 10 Jahre lang habe ich gelebt wie der Säufer, der sich vor dem Zusammenbruch am Morgen nach dem Besäufnis fürchtet, der dem Vieh immer wieder ins Fell greift, sich auf den Weißwein stürzt, sobald er wach ist, immer eine Flasche in Reichweite seiner zitternden Hände hat. Ich besoff mich an meinen Reden.
Immerhin hat er nun gelernt. Die Zeit der Bohème ist vorbei. Das wird ihm unmissverständlich klar, als er der Beerdigung Henri Mergers beiwohnt, dem Verfasser des bekannten Künstlerepos Bohème, Szenen aus dem Pariser Künstlerleben.
Ich kam nachdenklich nach Hause und plötzlich zuckte ein Zorn durch meine Eingeweide. Ich brauchte noch eine ganze Woche, um zu verstehen, was in mir rumorte. Eines Morgens wusste ich es. Vor dem mit Pomp versenkten Sarg des Bohemians, den sie da nach einem glücklosen Leben und einem dumpfen Todeskampf auf dem Friedhof verherrlichten, hatte mein Buch, der Sohn meiner Leiden, ein Lebenszeichen gegeben.
Sein Schreibanlass also ist die Wut, seiner Literatur Ausdruck des sozialen Kampfes. Er ist ihr Thema und er bestimmt auch die Form. Seine Sprache ist gehetzt, fragmentarisch, sie rebelliert gegen die Zwänge der klassischen Schriftsprache, die ihm die Schule aufgezwungen hat. Mit einiger Mühe gelingt es ihm, in der Pressewelt Fuß zu fassen. Doch er bleibt ein Außenseiter. Als er sich dem mächtigen Medienmogul Émile de Girardin andient, spricht dieser unverblümt aus, was er von Ventras alias Vallès hält.
Wir brauchen disziplinierte Leute, die gut taktieren und manövrieren können. Sie werden sich dem niemals anpassen, niemals. Aber meine Überzeugungen? Ihre Überzeugungen? Sie sollten erst mal lernen, sich in gängiger Sprache auszudrücken. Sie haben eine eigene Sprache, die können Sie sich nicht aus dem Maul reißen, auch wenn Sie es versuchen.
Später wird er doch für Girardin arbeiten. Auch für den Figaro schreibt Vallès, seine Kolumnen erscheinen als Buch. Er bringt eigene Zeitungsprojekte an den Start, die ihm unter Napoleon III. Mehrfach festungshaft einhandeln. Doch im Gefolge der Niederlage im Französisch-Preußischen Krieg 1870-71 bricht er los, der Aufstand der Pariser Bevölkerung.
Ja, das ist die Revolution. Da ist sie, die Minute, auf die ich seit der ersten Grausamkeit meines Vaters, der ersten Ohrfeige eines Paukers, seit dem ersten Tag ohne Brot und der ersten Nacht ohne Obdach hoffe und warte. Da ist die Rache für die Schule, für das Elend und für den Dezember. Trotzdem überlief mich ein Schauer. Ich hätte gewünscht, dass die Blutflecken nicht in der Morgenröte unseres Sieges an unseren Händen gewesen wären.
Die Kräfte, die sich jetzt Bahn brechen, sind dem Erzähler nicht geheuer. Die Tage der Kommune stellen sich bei Vallès als großes Chaos dar. Das Buch transportiert sehr anschaulich die Schwunghaftigkeit und Unvorhergesehenheit dessen, was sich ereignet. Vallès alter Ego eilt von einem Ort zum anderen. Er versucht, einen Überblick zu gewinnen. Aber alles zerfließt. Die Konterrevolution erhebt ihr Haupt. Sie siegt. Vallès bleibt nur die Flucht. Sein Werk aber ist ein Monolith. Seine Sprache, teils im Telegrammstil, Fetzen flüchtig hingeworfen, ist unfassbar modern für die Zeit der Entstehung. Ein Autor wie Louis Ferdinand Céline, der im 20. Jahrhundert wie ein Solitär wirkt, wäre undenkbar ohne einen Vorgänger wie Vallès. Dass dessen Hauptwerk nun in Deutsch wieder greifbar ist, das ist einfach nur gut.
Sagt Enno Stahl, begeistert von der Jacques Vintras-Trilogie von Jules Vallès. Der dritte Band, Die Revolte, ist gerade im März-Verlag erschienen, aus dem Französischen übersetzt von Christa Hunscher.